BR24 am Sonntag. Das Campus-Magazin.
Ich muss Bachelorarbeit schreiben und je mehr ich in der Bib bin, desto mehr schreibe ich, weil zu Hause lasse ich mich halt auch eben sehr leicht ablenken.
Studierende strömen wieder in die Bibliotheken. Nicht jeder findet einen Platz. Warum ist die Bib für junge Menschen so attraktiv? Darum geht es heute in der Sendung. Im Studio begrüßt sie Constanze Alvarez. Außerdem, die Freiheit in der Forschung steht unter Beschuss in immer mehr Ländern. Wie gehen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler damit um? Wir schauen nach Kairo. Dort ist in Kooperation mit dem Land Sachsen eine Universität eröffnet worden, auch mit dem Ziel, Fachkräfte für Deutschland auszubilden. Wie Unis in Kairo das Thema KI handhaben, ist nicht bekannt. Für Deutschland gilt, fast alle Studis nützen sie. Dabei haben die wenigsten Universitäten einen Plan, wie sie damit umgehen sollen. Auch das heute ein Thema im Campus-Magazin. Doch zunächst geht es um den Koalitionsvertrag und seine Auswirkungen auf die Bildungspolitik. CDU und SPD haben ihre Pläne diese Woche vorgestellt und damit für Aufruhr an den Hochschulen gesorgt. Der Grund: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung soll aufgeteilt werden. Deutschland bekommt zum ersten Mal ein Ministerium für Raumfahrt, Forschung und Technologie. Der Bereich Bildung und Schule soll wiederum komplett ans Familienministerium gehen. Dort sind auch die Kitas angesiedelt. Sorgen machen sich vor allem die Universitäten und Hochschulen, denn noch ist nicht klar, welchem Ministerium sie zugeschlagen werden. Mehr dazu von Anja Braun.
Jubel bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Die fühlen sich mit dem neuen Zuschnitt des Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt ziemlich gut. Ottmar Wiestler, Präsident der Helmholtz-Gemeinschaft, sagt, es sei sehr positiv, dass Forschung im Zuschnitt des neuen Ministeriums noch deutlicher als bisher als Innovationstreiber verstanden und gefördert werde. Sorge dagegen zeigt die Expertenkommission Forschung und Innovation, kurz EFI. Deren Vorsitzender Uwe Kantner warnt davor, dass die Universitäten zerrissen würden zwischen Forschung in einem Ministerium und Lehre in dem anderen. Die Hochschulbildung sollte deshalb, anders als die Bildungsabschnitte davor von Kita bis zum Abitur, im Forschungsministerium angesiedelt werden. Der Raumfahrt in Zukunft einen besonderen Stellenwert einzuräumen, hält der EFI-Vorsitzende dagegen für sinnvoll. Raumfahrt sei schließlich auch für die Sicherheit und Verteidigung sehr wichtig. Hier sei es klug, eigene Kompetenzen aufzubauen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft lobt die Hightech-Agenda, die für die Zukunft klare Schwerpunkte auf künstliche Intelligenz und Quantentechnologien, aber auch auf Biotechnologie bis hin zur Kernfusion setzt. Präsidentin Katja Becker begrüßte auch das 1000-Köpfe-Programm für international Forschende, die nach Deutschland kommen wollen. Doch auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft warnt davor, dass die Hochschulen zwischen dem neuen Forschungs- und Raumfahrtministerium und dem Familien- und Bildungsministerium zerrissen werden könnten. Sie sollten besser einem Ministerium zugeschlagen werden, zur Wahrung der Einheit von Forschung und Lehre. Dasselbe fordert auch die Konferenz der Hochschulrektoren. Sie begrüßen, dass im Koalitionsvertrag die überragende Bedeutung von Bildung, Forschung und Innovation für die Zukunft unseres Landes hervorgehoben werde. Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Walter Rosenthal, betont aber, dass Unis und Hochschulen und damit auch die Hochschulbildung ganz klar in der Verantwortung des Ministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt liegen solle. Große Freude herrscht unter den Hochschulrektoren darüber, dass eine Schnellbauinitiative für die Hochschulen kommen soll, also die längst fällige Sanierung oft baufälliger Gebäude und Labore. Und sie begrüßen auch, dass das BAföG stärker an die tatsächlichen Bedürfnisse der Studierenden angepasst werden soll. Das freut auch den Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Studierendenwerks, Matthias Anbuhl. Endlich soll das BAföG dauerhaft ans Existenzminimum gekoppelt werden und auch regelmäßig daran angepasst werden. Anbuhl bedauert nur, dass dieser überfällige Schritt erst in anderthalb Jahren kommen soll, zum Jahr 2027. Ob die ganzen Vorhaben der Koalitionäre auch eingelöst werden, hängt nun davon ab, wie jetzt das Geld verteilt wird.
Neue Regierung, neue Pläne für die Bildungspolitik. Ein Beitrag von Anja Braun. Rote Listen mit verbotenen Begriffen, gestrichene Förderungen bis hin zu Festnahmen. Die Freiheit der Wissenschaft steht weltweit unter Druck. In vielen Ländern sehen sich Forschende Zensur, Verfolgung und Berufsverboten ausgesetzt. Bisher galten die westlichen Staaten als sicherer Hafen für bedrohte Wissenschaftler. Aber jetzt geraten Unis und Forschungsinstitute auch in den USA unter Druck. Was bedeutet das für bedrohte Forschende weltweit und für den Fortschritt insgesamt? Sven Kästner berichtet.
Nil Mutlar leitete das Soziologische Institut einer Istanbuler Universität, als sie 2015 wie andere Forschende eine Petition gegen die Kurdenpolitik des türkischen Präsidenten Recep Erdogan unterzeichnete. Daraufhin nannten türkische Zeitungen sie Terroristin. Die Sozialwissenschaftlerin wurde zur Zielscheibe türkischer Nationalisten.
They singled out us and many of us, including me, lost our jobs.
Sie haben uns herausgepickt und einige von uns entlassen, auch mich. Und dann mit dem Putschversuch 2016 folgten weitere Säuberungen an den Universitäten. Tausende weitere Kolleginnen und Kollegen verloren ihren Job. Wegen des Ausnahmezustands bekamen wir keine Arbeit mehr auf staatlicher Ebene und auch nirgendwo anders.
Nil Mutlar entschloss sich, die Türkei zu verlassen, nachdem sie ein Angebot der Berliner Humboldt-Universität bekam. Das hat die Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und des Auswärtigen Amtes ermöglicht, die seit 2015 an bedrohte Forschende Stipendien für Aufenthalte in Deutschland vergibt. 560 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen konnten so bisher ihre Arbeit hierzulande fortsetzen, sagt Frank Albrecht, Leiter der Initiative.
Leider nehmen die Anfragen und die Antragszahlen seit mehreren Jahren erheblich zu. Wir haben in den ersten Jahren ungefähr 50 Förderungen pro Jahr ausgesprochen. In dem aktuellen Jahr 2025 werden wir vermutlich über 100 Förderungen aussprechen.
Die wachsende Zahl Schutzsuchender liegt nicht nur an einer größeren Bekanntheit der Initiative. Sie zeigt, wie gefährdet die Wissenschaftsfreiheit weltweit ist. Das Institut für politische Wissenschaft der Universität Nürnberg-Erlangen veröffentlicht jedes Jahr den Index der akademischen Freiheit. Politikwissenschaftler Lars Lott ist daran beteiligt.
Was wir sehen, ist, dass die Wissenschaftsfreiheit weltweit in Gefahr gerät und in vielen Ländern deutlich schlechter geschützt ist als beispielsweise noch vor 10 Jahren. So haben wir herausgefunden, dass zwischen 2014 und 2024 die Wissenschaftsfreiheit in 34 Ländern substanziell zurückgegangen ist und nur in 8 Ländern hat sich die Wissenschaftsfreiheit in diesem 10-Jahres-Zeitraum verbessert.
Das betrifft nicht nur autokratische Regierungen oder Diktaturen. Auch in einigen westlichen Ländern hat sich das Klima für freie Forschung verschlechtert. Regelrecht abgestürzt im akademischen Freiheitsindex sind die USA. Es begann schon vor 10 Jahren, als Donald Trump das erste Mal Präsident wurde. Nachdem seine zweite Regierung jetzt damit beginnt, politisch nicht genehmen Forschungsprojekten Fördermittel zu streichen, fürchtet Lott neue Gefahren.
Die Wissenschaftsfreiheit ist unter dem Präsident Trump erheblich unter Druck und in Gefahr geraten, wie es wahrscheinlich noch nie der Fall gewesen ist in den Vereinigten Staaten. Durch die politisch konditionale Vergabe von Fördermitteln und der Druck, den auf die Universitäten ausgeübt wird, kommt es dazu, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen nicht mehr frei ihre Themen wählen können, nicht mehr frei forschen können, eingeschüchtert werden. Wir sehen erste Festnahmen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die keinen amerikanischen Pass haben, dort aber seit langer Zeit leben und forschen.
Wegen der herausgehobenen Stellung der US-Wissenschaften fürchten Wissenschaftler weltweite Folgen. Autokraten und Diktatoren anderswo könnten sich ermutigt fühlen, Forschende in ihren Ländern noch weiter unter Druck zu setzen. Lars Lott sieht Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, wenn Wissenschaftler nicht mehr frei arbeiten können.
Nur Wissenschaft, die frei forschen und frei lehren kann, kann Erkenntnisse bringen, die nicht politisch gewollt, politisch konditional sind. Nur freie Wissenschaft kann zu Innovation beitragen, kann zu Wirtschaftswachstum führen. All das ist in Gefahr, wenn die Wissenschaftsfreiheit systematisch eingeschränkt wird.
Noch ist nicht sicher, wie sich die Lage in den USA weiterentwickeln wird. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hoffen, dass starker Widerstand die Pläne Trumps durchkreuzt. Sozialwissenschaftlerin Nil Mutlar konnte auch nach dem Ende ihres Stipendiums weiter in Deutschland arbeiten, muss sich aber wie viele Forschende von einer befristeten Stelle zur nächsten hangeln. Sie hat wenig Hoffnung, irgendwann wieder in ihrem Heimatland forschen zu können.
There's no critical thinking, no space for real research.
Es gibt kein kritisches Denken und keinen Raum für richtige Forschungen mehr. Wer noch die akademischen Werte vertritt, braucht Mut und wird unterdrückt. Erdogan hat ihm ergebene Rektoren eingestellt und damit die Autonomie der Hochschulen abgeschafft. Für Kollegen wie mich und andere, die unabhängig forschen und auch das sagen wollen, was den Machthabern nicht passt, ist kein Platz mehr.
Who really do research in a truthful way and speak truth against the power. There is no room for them.
Unter diesen Umständen ist freie wissenschaftliche Arbeit unmöglich.
Denkverbot für Denker, ein Beitrag von Sven Kästner. Wissenschaft ist international und lebt vom Austausch, von Zusammenarbeit, ideell wie auch materiell. In Kairo ist diese Woche eine Universität eröffnet worden, die in dieser Hinsicht ehrgeizige Ziele verfolgt. Das Bundesland Sachsen hat sie mit aufgebaut. In der Saxony Egypt University lehren deutsche Fachleute nach deutschen Lehrplänen, sowohl auf Deutsch als auf Englisch. Angeboten werden Studiengänge wie zum Beispiel Fahrzeugtechnik, Logistik, Altenpflege und Computersicherheit. Alles Bereiche, in denen in Deutschland eklatanter Fachkräftemangel herrscht. Unser Kollege Moritz Behrendt war bei der Eröffnung dabei.
Guten Tag, Mr. Kretschmer. Wie geht's Ihnen heute?
Patient Kretschmer liegt im Krankenhaus und wird von zwei ägyptischen Pflegerinnen betreut. Der Patient ist in diesem Fall eine Puppe im Lehrkrankenhaus der neuen Saxony Egypt University etwas außerhalb von Kairo. Der echte Michael Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, steht vor dem Bett und schaut sich an, wie hier Krankenpflegerinnen ausgebildet werden. Auch bei den angehenden Fahrzeugtechnikern war er schon.
Habt ihr selber zu Hause ein Moped oder ähnliches? Ja, ihr lacht.
Seit dem vergangenen Jahr bietet die private Fachhochschule 6 Studiengänge an. Aktuell lernen hier 120 Studierende, es sollen mittelfristig aber 10-mal so viele werden. Die an der TU München promovierte Chemieprofessorin Reda Bassioni war eine der treibenden Kräfte hinter der Gründung der Universität. Jetzt als akademische Präsidentin wirbt sie für die duale Ausbildung.
Das Modell, was wir hier anbieten, ist ja 60% praktische Arbeit und 40% Theorie.
Eine akademische Ausbildung mit hohem Praxisanteil ist für Ägypten etwas Neues, betont sie. Die praktischen Erfahrungen sollen die Studierenden nicht nur in den Laboren und Werkstätten auf dem Campus machen, sondern auch
in der Industrie und dann 20% in Deutschland hoffentlich.
Junge Leute hier sollen eine Top-Ausbildung bekommen, damit sie ja hier im Land sich selbstständig machen können, aber auch, und das wissen hier alle, ins Ausland gehen können, beispielsweise nach Deutschland.
Auch für Asma Fares ist das Ziel klar. Die 18-Jährige hat vor 6 Monaten mit der Ausbildung zur Pflegerin begonnen. Wenn sie fertig ist, will sie nach Deutschland.
Deswegen habe ich mir diese Uni ausgesucht. In Deutschland ist die Zahl älterer Leute groß und ich will alten Leuten helfen. Außerdem gibt es dort bessere Berufschancen als hier.
Die neue Universität trägt Sachsen im Namen. Aus dem Freistaat kommen auch einige Lehrkräfte. Aufgebaut wurde der weiträumige Campus aber mit Geldern ägyptischer Investoren. Getragen werden soll die Universität durch Studiengebühren, die allerdings niedriger sind als an anderen Privatunis in Ägypten. Für besondere Leistungen gäbe es auch Stipendien, sagt Uni-Präsidentin Bassioni. So seien inzwischen 14 Medaillengewinner der Paralympics an der Saxony Egypt University eingeschrieben.
Das sind 14 super tolle Studenten, die jetzt bereit sind, das Sportsmanagement zu erkunden und erhoffen sich dadurch natürlich ein deutsches Studium mit deutschen Standards.
Von Standards spricht auch der sächsische Ministerpräsident nach seinem Rundgang über den Campus.
Diese Universität hat einen Standard, der mit jeder Universität in Deutschland mithalten kann.
Manches funktioniere hier sogar besser.
Ich finde es beeindruckend, dass dieses Gebäude innerhalb von 7 Monaten gebaut worden ist. Ich glaube, wenn wir in die Welt gehen, werden uns Dinge auffallen, die wir vielleicht auch in Deutschland ein bisschen besser machen können und wo wir uns manchmal eine Scheibe von abschneiden können, auch wenn die meisten in Ägypten denken, es ist andersrum.
Der CDU-Politiker betont, wenn Deutschland nicht schrumpfen wolle, brauche es Zuwanderung aus dem Ausland. Allerdings nicht Asylsuchende, sondern
Fachkräfte, Arbeitskräfte, Menschen, die anpacken wollen.
Für Studentinnen und Studenten der Saxony Egypt University steht neben dem Fachstudium auch Deutsch auf dem Lehrplan. Dass sie Visa für Praktika in Deutschland erhalten, sei dennoch kein Selbstläufer, sagt Uni-Präsidentin Bassioni. Man sei deswegen in Gesprächen mit der deutschen Botschaft.
Die Sächsische Universität in Kairo. Moritz Behrendt hat sie vorgestellt. KI ist aus dem Uni-Alltag nicht mehr wegzudenken. Fast alle Studierenden nutzen sie mittlerweile, beispielsweise in Form von ChatGPT oder DeepL. Das hat eine bundesweite Umfrage der Hochschule Darmstadt unter knapp 5000 Studierenden gezeigt. Wie gehen Unis und Hochschulen damit um? Die Realität ist ziemlich planlos. Eine gemeinsame Leitlinie für die Nutzung von KI im Studium, vor allem bei Prüfungsleistungen und Hausarbeiten, gibt es noch nicht. Das verunsichert sowohl Lehrende als auch Studierende. Mehr darüber von Anja Braun.
Eine Umfrage der Hochschule Darmstadt hat gerade gezeigt, dass mittlerweile mehr als 90% der Studierenden angeben, künstliche Intelligenz im Studium und vor allem für Prüfungen und Abschlussarbeiten zu nutzen. Damit ist die künstliche Intelligenz mittlerweile flächendeckend im Studium angekommen, bestätigt Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart.
Studierende nutzen fast alle KI, auch für die Erbringung von Prüfungsleistungen. Gleichzeitig ist klar, ein Verbot lässt sich in vielen Bereichen nicht durchsetzen. Also immer wenn wir unbeaufsichtigte Kontexte haben, ist mit einer KI-Nutzung zu rechnen. Es gibt auch keine Detektoren oder ähnliche Systeme, die bis 100% feststellen, ob KI zum Einsatz kam.
Als Professor für Schlüssel- und Selbstkompetenzen Studierende versucht Tobias Seidel, die künstliche Intelligenz auch sinnvoll in den Studienalltag einzubinden. Doch insgesamt muss man feststellen, ist die Verunsicherung über den geregelten Einsatz von künstlicher Intelligenz im Studium groß. Über 80% der Studierenden wünschen sich klare Leitlinien, wie sie künstliche Intelligenz einsetzen dürfen im Studium und vor allem auch in Prüfungen. Denn das ist meistens nicht klar geregelt.
Also die Nutzung von KI ist natürlich im Hinblick auf Prüfungen an Hochschulen eine Herausforderung. Und man muss auch sagen, dass es da noch keine abschließenden Antworten gibt, weil es einfach ein dynamischer Prozess ist. Also wir sehen, dass sich die Technik weiterentwickelt, die studentische Nutzung entwickelt sich weiter und Hochschulen müssen sich Gedanken machen, wie gehen sie damit um.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat den Umgang der Universitäten mit künstlicher Intelligenz im letzten Herbst ebenfalls unter die Lupe genommen. Janika Budde hat diese Studie als Senior-Projektmanagerin geleitet und stellt fest,
dass über die Hälfte der Lehrenden in Hausarbeiten in ganz unterschiedlichen Abstufungen KI zulassen, erlauben, bei Recherchetätigkeiten, beim letzten sprachlichen Schliff. Es gibt da eben ganz verschiedene Strategien, um eben das auch zuzulassen in Prüfungen und damit umzugehen.
So hat zurzeit offenbar jede Universität oder Hochschule und teilweise auch jeder Fachbereich und jede Lehrkraft einen eigenen Weg, mit der KI-Nutzung umzugehen. Janika Budde vom Hochschulforum Digitalisierung sagt, dass ungefähr 65% der Hochschulen angeben, sie seien dabei, Leitlinien zu entwickeln. Deren genauere Ausgestaltung würden sie aber in der Regel wieder nach unten delegieren.
Sie sagen, ja, grundsätzlich ist es erlaubt, aber liebe Fachbereiche, guckt, was für euer Fach am besten passt, etc. Also ich glaube, das ist schon so ein Problem, dass vielleicht eine Hochschule eine Regelung hat, eine Leitlinie, aber die Fakultät dann selber nicht oder die Fakultät es zum Beispiel selber wieder verbietet.
Das hänge auch mit der unterschiedlichen Fachkultur zusammen und könne möglicherweise gar nicht so eindeutig für alle geregelt werden, meint Budde.
Es ist halt ein Unterschied, ob ich einen Laborbericht in der Chemie schreibe oder eine kritische Auseinandersetzung mit Literatur in Germanistik. Und ich glaube, da ist es halt schwierig, generell eine Leitlinie zu setzen. Ihr dürft da und da keinen ChatGPT dergleichen nutzen. Sondern da muss ich wirklich jede Fachkultur nochmal verstärkt auseinandersetzen.
Auch das Nutzungsverhalten unterscheidet sich je nach Fachbereich. So nutzen Studierende in den Ingenieurwissenschaften überdurchschnittlich häufig KI im Studium. Am seltensten griffen Studierende im Bereich Kunst- und Kulturwissenschaften zu KI-Tools. Die Nutzung der künstlichen Intelligenz insgesamt lässt sich aber nicht mehr aus dem Hochschulkontext heraushalten. Deshalb dreht sich die Diskussion nicht mehr darum, den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu verbieten oder zu verhindern, sondern stattdessen sollte vermittelt werden,
wie sieht ein sinnvoller Einsatz von KI aus und wie verhindern auch Studierende Skillskipping in ihrem Lernprozess? Also wie lernen sie auch wirklich das, was sie sollen, was sie auch nachher brauchen und nutzen nicht KI, um einen Kompetenzerwerb zu verhindern?
Tobias Seidel von der Hochschule der Medien in Stuttgart erlaubt seinen Studierenden, KI in Prüfungen zu nutzen. Er verlangt aber, dass der Einsatz dokumentiert und reflektiert wird. So sollen die Studierenden eine kritische Haltung entwickeln, also lernen, wo eine KI unterstützen kann, aber auch, wo sie keinen Mehrwert bringt.
KI an den Unis. Dieses Thema wird uns noch länger begleiten. Einen Platz ergattern zum Lernen, sagen wir mal in der Münchner Staatsbibliothek. Das ging vor 20 Jahren noch relativ einfach. Wenn man früh genug dran war und sein Handtuch auf einen Stuhl ausbreitete oder demonstrativ Bücher auf dem Tisch aufbaute. Heute können Studierende an manchen Unis einen Platz online reservieren. Und das ist oft nötig, denn der Andrang auf Bibliotheken ist in letzter Zeit so hoch wie lange nicht mehr. Junge Menschen, wer hätte das gedacht, gehen gerne in die Bib. Nicht nur zum Pauken, auch um sich zu treffen.
Das Philosophikum ist eine der 14 Fachbibliotheken der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Gerade ist vorlesungsfreie Zeit, heißt, viele Studis sind verreist oder arbeiten. Manche müssen aber auch Haus- oder Abschlussarbeiten schreiben. Die Bibliothek ist ziemlich voll, fast keine freien Plätze sind zu sehen. Man hört nur das Klicken der Tastaturen, leises Flüstern und ab und zu Schritte. Ansonsten ist es sehr ruhig. Unten im Foyer machen drei Freundinnen gerade Pause. Sie sind öfters hier.
Ich muss Bachelorarbeit schreiben und je mehr ich in der Bib bin, desto mehr schreibe ich, weil zu Hause lasse ich mich halt auch eben sehr leicht ablenken.
Ich muss für eine Klausur lernen, die ich am Mittwoch schreibe. Also ich habe nur so ein paar Sachen, die ich irgendwie fertig schreiben muss und ein paar E-Mails schreiben und dann bin ich lieber hier bei meinen Freunden, dann kriege ich es auch produktiv schnell fertig und lasse mich da nicht ablenken und kann dann die Pausen mit denen verbringen.
Die Bibliotheken sind gut besucht, auch in den Semesterferien. Sie sind ein Lern- und Treffpunkt für die Studierenden. Klaus Rainer Brinzinger, Leiter der Universitätsbibliothek.
Ja, wir beobachten das seit 10, 15 Jahren, dass Bibliotheken, die Räumlichkeiten immer voller werden, immer beliebter werden. Und das auch, obwohl der gedruckte Bestand in seiner Bedeutung ja nachlässt.
Woran liegt das, dass die Studierenden sich an diesem Ort zum Lernen, aber auch zum To-Dos abarbeiten oder Freunde sehen treffen?
Also wir erklären uns das damit, dass Studierende das gemeinsame Lernen, das Zusammenarbeiten sehr schätzen, benötigen. Und eigentlich ist das ja auch historisch der Gedanke der Universität, das Zusammenarbeiten auf einem Campus. Aber was wir auch sehen, ist, dass das Studium sich verändert hat und dass eben Formen wie das Zusammenarbeiten, Lerngruppen bilden, Arbeitsgruppen, gemeinsam Präsentationen erstellen, dass das für Studierende eine große Bedeutung bekommen hat. Deswegen bieten wir Arbeitsplätze, Lernplätze mit sehr unterschiedlicher Aufenthaltsqualität an.
Zusammen lernen motiviert, schützt davor, die Arbeit ewig vor sich herzuschieben und man fühlt sich weniger allein. Außerdem kann man sich so mit anderen austauschen und seine Freunde in den Pausen treffen. So sieht das auch der Lerntherapeut Martin Gex.
Gemeinsam lernen ist ein wichtiger Aspekt, weil es einfach mehr Freude am Lernen schafft. Man muss nicht nur begeistert sein für den Lernstoff, sondern auch das Lernen an sich sollte Spaß machen. Und da sind Freunde oder Kommilitonen einfach auch eine gute Möglichkeit, gemeinsam zu lernen. Sich gegenseitig vielleicht auch noch mal Fragen zu stellen oder Tipps zu geben oder mal gucken, was der andere macht. Das schafft einfach mehr Erfolg.
Der Andrang ist so groß, dass sich die LMU zwei Konzepte überlegen musste, um das Chaos in den Warteschlangen zu vermeiden. In der Prüfungsphase kann man seinen Platz jetzt vorab online buchen oder man schaut bei dem Platzfinder. Der zeigt an einem Ampelsystem, wie hoch die Auslastung an bestimmten Standorten ist. So sollte am Ende jeder den richtigen Ort zum Lernen finden.
Nora Gurk war das über den Bibliothekenboom. Und das war das Campus-Magazin für heute. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Constanze Alvarez.
BR24 am Sonntag. Das Campus-Magazin.